Genau, ja. Die Vergebung der Sünden ist, glaube ich, wie jedes Thema von diesen Themen im Glaubensbekenntnis, ein Punkt, über das man ja wahrscheinlich monatelang jeden Sonntag predigen könnte. Jetzt habe ich es irgendwie auf einen Sonntag in einer Predigt runter reduziert. Wenn ihr was vermisst, dann müsst ihr euch bei unserer Gemeindeleitung beschweren und sagen, wir könnten doch mal eine Predigtreihe drüber machen. Genau, die Vergebung der Sünden. Die harte Realität, wenn es um Sündenvergebung geht, ist einfach, dass sie uns alle betrifft. Egal wie gut und wie vorbildlich du lebst, jeder von uns hat schon mal Menschen verletzt. Und jeder wurde schon mal verletzt. Und vor jeder Vergebung steht halt erstmal die Verletzung, die Schuld und das, was weh tut. Und dann gibt es immer zwei Seiten. Es gibt das, was mir weh tut, hier so auf der einen Seite, und es gibt das, wo ich den anderen weh getan habe. Das, was, wo ich schuldig geworden bin. Und vielleicht, ne, ist es so ganz natürlich, dass ich gedanklich immer mehr auf dieser Seite hier stehe. Das, was mir weh getan hat, weil das spüre ich schließlich. Das tut mir weh. Da merke ich die Auswirkungen im Alltag. Da stolper ich drüber in meinen Gedanken. Und hier auf der anderen Seite, da weiß ich es vielleicht nicht mal. Vielleicht habe ich gar nicht gemerkt, dass das, was ich gesagt oder getan habe, die andere Person verletzt hat. In Deutschland haben wir ein Sprichwort, wo wir in unserer interkulturellen Ehe tatsächlich auch manchmal drüber stolpern. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber in Deutschland sagt man gerne so Sätze wie erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das ist nicht in jeder Kultur so, aber bei uns halt ganz besonders. Und vielleicht sind wir Deutschen deswegen so ganz besonders in der Gefahr, dass wir hier auf der Seite sagen, boah, das, was mich verletzt hat, das muss ich erstmal vergeben, da muss ich erstmal arbeiten, bevor ich dann hier in den Genuss der Vergebung kommen kann. Und wenn wir die Bibel mit so einer Grundannahme lesen, dann kann es ganz leicht passieren, dass diese Annahme bestätigt wird. Eine Geschichte, die das nochmal besonders tief verdeutlicht, die findet ihr in Matthäus 18, die Verse 23 bis 35. Das ist eine lange Geschichte, aber ich werde sie heute Morgen trotzdem ganz vorlesen. Jesus antwortet mit dieser Geschichte auf die Frage, wie oft wir unseren Mitmenschen vergeben sollen. Er sagt: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit ihm, dem Erlös, die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihn nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ist eine ganz schön herausfordernde Aussage, oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr das lest, aber wenn ich lese, dass der Vater im Himmel mich den Folterknechten übergeben wird, wenn ich meinem Bruder nicht von Herzen vergeben habe, dann kriege ich echt irgendwie Angst. Und es entsteht in mir so ein Bild, dass ich mir vorstelle, hey, ich sterbe und bin irgendwie so auf den Weg in den Himmel. Meine Tochter sagt immer für immer Party. Und dann gibt es so vor dieser für immer Party, gibt es so einen himmlischen Türsteher, an dem ich vorbei muss. Und der sagt dann, ja, pass mal auf, mal gucken, ob alles, also ob du hier auch rein darfst. Und Jesus stellt sich zu mir und sagt, nee, brauchst nicht gucken, keine Sorge, habe ich alles bezahlt, war meine Verantwortung. Und dann sagt Gott, ja, vielleicht schon, aber jetzt muss ich erst mal gucken, ob die wirklich auch überall vergeben hat. Und holt so eine Checkliste raus und fängt an, da die Häkchen zu machen. Und ich weiß nicht, wo ich am Ende meines Lebens stehen werde, aber wenn ich heute Nachmittag sterben sollte, dann weiß ich, dass Gott nicht überall einen Haken hintermachen könnte. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da ist es noch nicht gut. Da stehe ich noch hier und es tut weh und ich möchte gern vergeben, aber ich kann es noch nicht loslassen. Ich habe noch nicht von Herzen vergeben. Heißt es dann, ich verpasse die für immer Party? Wäre schade. Ich glaube, die ist ziemlich witzig. Zumindest, was sich meine Tochter da so überlegt. Vielleicht merkt ihr schon, dass das so irgendwie nicht ganz sein kann. Ja, wie passt es zusammen zu dem, dass wir sagen, Jesus ist an Ostern am Kreuz für unsere Schuld gestorben und wieder auferstanden und seine Liebe und Vergebung ist bedingungslos? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt vom Ostersonntag. An Karfreitag hatten wir da unsere Schuld auf so rote Zettel geschrieben und an so ein schwarzes Kreuz gepinnt und an Ostersonntag hat Arno dann gepredigt und während er über die Vergebung der Sünden gepredigt hat, wurde das Kreuz weiß überstrichen und die Schuld war nicht mehr sichtbar. Ja, wenn euch das interessiert, ihr könnt die Predigt auf unserem YouTube-Kanal einfach nachhören. Aber gilt der Teil, wo es überstrichen wird, nur für mich, wenn ich auch vergeben habe? Wir springen nochmal zum Anfang von dem Gleichnis. Das fängt nämlich so an. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Ich finde es so krass, dass wir den ersten Teil des Gleichnisses lesen und dann einfach weiterlesen. Dann kommt der andere Diener, der wird nicht vergeben. Und dann landen wir so am Ende bei der Aussage, hey, wenn du deinem Bruder nicht von Herzen vergibst, dann wird dir auch nicht vergeben. Aber eigentlich passiert es in dem Gleichnis genau andersrum. Es ist nicht erst die Arbeit und dann das Vergnügen, sondern erst wird mir vergeben und dann geht's auf die andere Seite. Im Bibeltext steht, dass dem Diener 10.000 Talente an Schulden erlassen wurden. Und das ist ein Wert, den wir uns heutzutage nicht mehr vorstellen könnten. Ein Talent, das waren damals ungefähr 6.000 Tagelöhne, also ungefähr 24 Jahre Arbeit. Umgerechnet mit dem heutigen Mindestlohn wären das so circa 6 Milliarden Euro. 6 Milliarden Euro. Einfach so. Okay, die Schuld ist dir erlassen. Ohne dass der Diener dafür irgendwas gemacht hat, außer um einen Aufzug zu bitten. Und ich habe mir gedacht, was für ein krasser König ist das? Der kann 6 Milliarden Euro an Schulden einfach so erlassen, ohne dass es ihn juckt. kann einfach sagen, ja, 6 Milliarden Euro, okay. Ist dir erlassen. 6 Milliarden Euro ist eine Summe, die kann ich mir so maximal überhaupt gar nicht vorstellen. Die ist jenseits von dem, was ich jemals auf dem Konto haben werde. Und ich habe deswegen versucht, das mal so ein bisschen umzurechnen. Ja? Wir haben als Kirche ein neues Gebäude gekauft und ne, in der Steinbeißstraße den alten Offiziersclub. Und Josef, ich habe es sehr stark gerundet, aber ich habe mal gesagt, es waren so ungefähr 2 Millionen Euro, was uns das als Kirche gekostet hat. 2 Milliarden Millionen Euro. Milliarden wär auch schon viel, ja? Nee, es sind 2 Millionen nur. Also es ist noch weit weg von den 6 Milliarden. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist mega engagiert und hilfst da oben beim Renovieren und ja, bist irgendwie der Letzte, der geht und kurz vor Schluss läufst du raus und ziehst da zwei so Kabel, die noch aus der Wand ragen und denkst dir, boah, das mache ich noch schnell fertig. Du bist nicht der Elektriker, aber irgendwie die Kabel hängen da raus und du denkst dir, nee, so kann das ja sein. Also zack, Kabel zusammengesteckt, reingesteckt, zugemacht, abgeschlossen. Gehst nach Hause, schläfst mit dem guten Gefühl, dass du heute dich richtig eingebracht und investiert hast. Und am nächsten Morgen wachst du auf und natürlich das Erste, was du machst, nimmst dir dein Smartphone, checkst die Nachrichten. Neueste Nachrichten. Kabelbrand in Göppingen. Alter Offiziersclub vollständig abgebrannt. Mist. War wohl keine so gute Idee, die zwei Kabel zusammenzustecken. Ich weiß nicht, wie es dir dann damit gehen würde. Wir gehen jetzt mal davon aus, dein schlechtes Gewissen lässt dir keine Ruhe und du willst das auf jeden Fall loswerden und hoffst vielleicht noch irgendwie, dass deine Versicherung für den Schaden aufkommt. Machst dich auf dem Weg zu unserem Leitungsteam und willst reumütig berichten, dass du die zwei Kabel halt zusammengesteckt hast und gemeinsam vielleicht ausloten, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Schaden zu ersetzen. Ja, und unser Leitungsteam sagt dir einfach, hey, mach dir keinen Kopf, kann jedem mal passieren. Deine Schuld ist dir vergeben. Das allein wäre schon ziemlich verrückt, ne? 2 Millionen einfach so durch eine Dummheit vernichtet und keiner ist dir wirklich böse. Wird halt wieder aufgebaut, kein Problem. 6 Milliarden Euro an Schuld wären, wenn du das Ganze 3000 Mal machst. Ja, also wenn du 3000 Mal das neue Gebäude abfackelst oder in irgendeiner Art und Weise zerstörst, bist du bei dem Wert, den der Diener da ungefähr erlassen bekommen hat. Und Gott vergibt. Das ist so eine unvorstellbar große Summe, dass wir uns mit irgendwelchen Gedankenexperimenten behelfen müssen, um zu begreifen, wie viel das ist. Und wenn du jetzt 3000 Mal das neue Gebäude zerstört hättest oder von mir aus auch nur einmal, das reicht ja. Und deine Schuld würde dir vergeben werden. Würdest du dann wirklich gegen deinen Nachbar bis aufs Blut vor Gericht ziehen, weil er dir eine Delle ins Garagentor gefahren hat? Das entspricht nämlich ungefähr dem Wert, den der andere Diener geschuldet hat. Ja? Das waren 100 Denare, also 100 Tagelöhne. Das sind ungefähr 1200 Euro. Das ist lächerlich klein im Vergleich zu der Summe, die der andere erlassen bekommen hat. So wie halt auch ein Garagentor lächerlich günstig ist im Vergleich dazu, das neue Zuhause abgebrannt zu haben. Und ich hoffe, dass wenn ich so eine Art von Vergebung mal erfahren muss, dass ich dann nicht hingehe und bei jemand anders bis auf den letzten Pfennig all das raushol, was mir zusteht. Und wenn ich es nicht tue, wenn ich darauf bestehe, dass mein Nachbar den Schaden ersetzt und mich bis aufs Blut mit ihm darum streite, der letzte Teil des Gleichnisses lautet: Voller Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Was, wenn diese Folterknechte gar keine Menschen sind, die dir körperlich wehtun, sondern Gedanken und Gefühle, die dir das Leben schwer machen? Da, wo ich an der Schuld von anderen Menschen festhalte, da fühlt sich das tatsächlich manchmal an wie Folter. Ja, wenn mein Mann was gesagt hat, was mich verletzt hat und wir es dann irgendwie nicht schaffen, darüber zu reden, ich ihm nicht vergeben kann, dann wiederhole ich das in meinen Gedanken immer wieder. Und ich spiele die Szene immer wieder durch und immer wieder tut es mir ein bisschen mehr weh. Es ist ein bisschen so wie Folter. Und vielleicht kennt ihr Menschen, die sich mit anderen über etwas so sehr streiten, dass es ihr ganzes Leben bestimmt. Dass sie keinen Blick mehr haben für die guten Sachen. Und wenn es in meinem Leben nur noch darum geht, dass mir mein Nachbar aber auch wirklich das kaputte Garagentor ersetzen muss, dann ist da nicht mehr so viel Platz für anderes. Dann ist es wie ein Folterknecht, der mich so fest im Griff hat und mir immer wieder das vorhält, was mir wehtut. Was bedeutet das für uns heute ganz konkret? Ich hoffe, keiner von euch kommt auf die Idee, unser neues Zuhause abzubrennen und zu testen, wie groß hier die Vergebungsbereitschaft ist. Und ich hoffe auch für euch, dass keiner von euch eine Delle von seinem Nachbar ins Garagentor gefahren kriegt. Aber vielleicht geht es dir irgendwie wie mir. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und auch wenn ich mir nicht vorstellen, das überhaupt gar nicht vorstellen kann und es nicht greifen kann, so habe ich doch kapiert, dass Gott mir ein unglaublich großes Vergebungsgeschenk gemacht hat. Viel mehr, als ich jemals irgendjemand anderem weitergeben könnte. Und trotzdem tut es mir hier weh, wenn andere Menschen mich verletzen. Trotzdem gibt es Dinge in meinem Leben, die sind noch nicht gut. Da kann ich nicht einfach sagen, ach, ja, egal. Da ringe ich um Vergebung. Und es ist nicht so einfach loszulassen. Und mir ist in der Vorbereitung total wichtig geworden, euch da ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was Vergebung in der Seelsorge bedeutet. Dafür besteht nämlich so ein Vergebungsprozess aus mindestens 3 Schritten. Im ersten Schritt geht es darum, die Verletzung konkret zu benennen. Mein Nachbar hat mir eine Delle ins Garagentor gefahren. So, und es ärgert mich. Und es ist leicht, wenn es darum um Garagentor geht, aber das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn es um meine Gefühle geht. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, dem auf die Spur zu kommen, was genau hat mich jetzt da eigentlich verletzt. Und wir neigen gerne dazu, unseren eigenen Schmerz so wegrationalisieren. Naja, war ja nicht so schlimm. Ach, der hat es bestimmt nicht so gemeint. Und dann kann es passieren, dass man so Verletzung auf Verletzung auf Verletzung auf Verletzung stapelt und irgendwann ist es wie so eine Mauer zwischen uns, die uns von unseren Mitmenschen trennt und wir gehen als so richtig griesgrämige Menschen durchs Leben. Wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, den kann ich die Predigt von Markus zum Thema Bitterkeit total empfehlen. Und vielleicht ist gerade das, den Schmerz zu benennen, so ein Schritt, den wir gerade wir Christen gerne einfach überspringen würden. Wir wissen, was wir von Gott geschenkt gekriegt haben. Und vielleicht haben wir auch schon erlebt, wie befreiend es ist, wenn wir vergeben und wie erleichternd es sein kann, wenn man den anderen aus seiner Schuld erlässt. Auch für diesen Punkt springen wir nochmal ganz am Anfang, an den Anfang von dem Gleichnis. Das heißt nämlich, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Auch der große König, auch der 6 Milliarden Euro einfach so vergeben kann, fängt an mit einer Abrechnung. auch er benennt, was der Diener ihm schuldig ist. Und bevor du etwas oder jemandem vergeben kannst, ist es wichtig zu benennen, wo und wie du verletzt wurdest. Da geht es nicht um die Absicht des anderen. Es geht nicht um seine Gründe. Es geht nicht darum, was vielleicht dahinter steht, sondern es geht erstmal nur darum zu gucken, was hat mir eigentlich wehgetan. Und wenn du rausgefunden hast und benannt hast, was dir wehtust, dann ist es wichtig, Trost zu bekommen, bevor man an Vergebung denkt. Es gibt so mini kleine Verletzungen, da können wir uns ziemlich gut selber helfen. Ja, wie wenn du dir den Finger schneidest und du machst selber ein Pflaster drauf und dann passt es. Und dann gibt es Verletzungen, da brauchst du jemanden, der dir vielleicht beim Verbinden hilft. Und dann gibt es Verletzungen, die müssen professionell versorgt werden. Da braucht es, ja, keiner würde auf die Idee kommen, auf ein gebrochenes Bein nur ein Pflaster drauf zu kleben. Sondern da braucht es einen Arzt, da wird geröntgt, da wird gegipst, der Gips bleibt eine Weile dran. Und wahrscheinlich braucht man am Ende dann auch noch Physio, damit man lernt, mit dem Bein wieder richtig zu laufen. Genauso gibt es auch Verletzungen in unserer Seele, die einfach professionelle Unterstützung brauchen, um zu heilen. Und erst wenn dein verletztes Herz Trost bekommen hat, den Trost, den es braucht, dann kannst du darüber nachdenken, Vergebung auszusprechen. Jemandem zu vergeben heißt, ihm zu sagen, ich erlasse dir deine Schuld. Es ist okay. Du musst mir nichts mehr zurückzahlen. Vergebung heißt nicht, dass es okay war, was der andere gemacht hat. Vergebung heißt auch nicht, dass man das, was passiert ist, unter den Teppich kehrt. Vergebung heißt auch nicht Versöhnung. Wenn du jemandem deine Vergebung aussprichst, bedeutet das nicht, dass du dann wieder eine gute und innige Beziehung mit ihm haben musst. Du kannst jemanden vergeben und nie mehr Kontakt mit ihm haben. Um jemandem zu vergeben, musst du es ihm nicht mal persönlich sagen. Vergebung heißt, ich entlasse dem anderen seine Schuld. Das passiert immer freiwillig. Niemand zwingt dich dazu. Und Vergebung ist auch kein einmaliger Heldentatmoment, wo man sich dazu durchringt, irgendeine magische Formel zu sagen und dann ist alles wieder gut. Vergebung ist ein Prozess, der manchmal ganz schön lange braucht. Und wenn ich sage, ich glaube an die Vergebung der Sünden, dann bedeutet es, dass ich glaube, dass Jesus sich zu mir stellt, wenn ich nach meinem Tod vor diesem himmlischen Türsteher stehe. Gott holt dann keine Checkliste raus und überprüft, ob ich meinen Mitmenschen alles von Herzen vergeben habe. Gottes Vergebung für mich gilt, unabhängig davon, was ich tue, weil Jesus einfach schon alles getan hat. Ich glaube an die Vergebung der Sünden heißt aber auch, dass ich anderen Menschen vergeben darf. Dass ich mein Leben nicht von so Folterknechten wie Bitterkeit, Rache oder Hass bestimmen lassen muss, sondern dass ich frei leben darf, ohne meinen Mitmenschen immer alles nachzutragen. Vergebung ist ein Prozess und der passiert nicht über Nacht. Aber ich glaube an die Vergebung der Sünden. Amen.